SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen im wunderschönen Schloss Oberhofen am Thunersee. Ich werde immer wieder einmal gefragt, wie findest du eigentlich Gäste für diese Sendung? Und heute gibt es eine kleine Geschichte dazu. Diesen Winter bin ich in einem heftigen Sturm im Berner Oberland gestrandet und habe am Bahnhof auf einen Ersatzbus gewartet. Auf diesem Ersatzbus sind dicht gedrängt verfrorene und gestresste Bahnkunden und dazwischen eine Reisebegleiterin von der BLS, die mit Kopfwehtabletten, Fahrplanauskunft, Trost und Humor alle bei Laune gehalten hat. Von dieser Frau möchte ich gerne mehr wissen, habe ich gedacht. Und heute ist sie da, Brigitte Goldschmidt aus Thierrachen, 51, verheiratet und Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern. Herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite sitzt Silvia Eschbach, Buchautorin und Kolumnistin. Sie beleidigt mit ihrem neuesten Werk «Bye-bye-Traumfigur» aktuell der dritte Platz auf der Sachbuch-Bestsellerliste. Ein Buch, das um den Kampf gegen Kilos geht, aber längst eben nicht nur. Es geht um Schönheit, es geht um Zufriedenheit, um Selbstbewusstsein und überhaupt um eine Haltung im Leben von Frauen über 50. Silvia Eschbach ist 57 und wohnt mit Mann und zwei Hunden in der Stadt Zürich. Auch Ihnen herzlich willkommen. Silvia Eschbach, wie alt fühlen Sie sich heute Morgen?
Ja, also kurz nach dem Aufstehen hat jemand gesagt, 2x57. Aber durch Nervosität jetzt fühle ich mich eigentlich wieder wie ein Teenager, so zwischen 12 und 13. Also voll im Saft.
Brigitte Goldschmidt, Sie sind 51. Es gibt ein Alter auf dem Papier und ein Gefühl. Wie ist das bei Ihnen heute Morgen?
Ich denke, es ist jugendlich nervös, aufgeregt für die Sendung, die ganz etwas Neues ist für mich. Und von dem her fühle ich mich im Moment auch gerade sehr jung, wie wenn ich eben gerade etwas Neues könnte starten.
Das höre ich unglaublich gerne, meine Damen und Herren. Persönlich als Jungbrunnen, wer hätte das gedacht? Vielleicht wirkt es auch zu Hause beim Zuhören. Wer weiß, einfach nicht umschalten. Wir alle drei da vorne sind über 50. Wie war denn Ihr 50. Geburtstag, Silvia Eschbach? Ein grosses Fest oder eine grosse Krise?
Ich hätte nie gedacht, dass der 50. Geburtstag mir etwas ausmachen könnte, weil ich bin eigentlich gerne 30 geworden. Dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich erwachsen. Dann bin ich 40 geworden und dachte, okay, gut, ich bin angekommen im Leben. Mhm. Und über den 50. habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Aber ich hatte mit 50 wirklich eine Krise. Und zwar hat mich mein Mann eingeladen in ein schönes Hotel im Tessin. Und ich habe mich gefreut, keine Gedanken gehabt vorher, dass es nicht gut könnte werden. Und ich bin aufgewacht an dem Morgen und ich sage Ihnen, ich bin an meinem 50. Geburtstag, am 2. Juli, bei strahlendem Sonnenschein, den ganzen Tag im Bett gelegen und habe gedacht, so, jetzt ist es gelaufen.
Was ist gelaufen mit 50?
Ich habe mich nie vorher mit dem 50. auseinandergesetzt. Ich dachte, das geht jetzt fließend weiter. Aber an diesem Tag hatte ich einfach das Gefühl, jetzt bin ich alt. Das 3 hat mir nichts ausgemacht, das 4 hat mir nichts ausgemacht. Aber das 5, das ist mir also recht eingefahren. Und am Abend, am 4.5, hat dann mein armer Mann, muss ich sagen, hat dann gesagt, so, jetzt stehst du auf, jetzt kommst du noch ein bisschen am Swimmingpool runter, jetzt geniesst du den Tag noch ein bisschen. Dann habe ich mein Bikini angelegt und an dem 50. Geburtstag habe ich das letzte Mal ein Bikini angelegt. Habe den Bandmantel überzogen und habe mich unter dem Sonnenschirm zusammengekuschelt, habe trübsinn geblaset. Aber am Abend habe ich dann gefunden, so, jetzt reisse ich dich noch mal zusammen. Weil es ist auch nicht für ein Geschenk, oder, wenn man dann so ist. Und mit ein paar Gläser Rotwein bin ich dann ins 51. Lebensjahr übergesegelt. Und dann ist es dann plötzlich nicht mehr so schlimm gewesen.
Bei Ihnen ist das ja noch relativ frisch, Frau Goldschmidt. Sie sind 51. Es war ein grosses Fest ohne.
Nein, gar nicht. Ich war dann gerade mit drin in der Ausbildung zur Reisebegleiterin. Ich hatte am Tag vorher noch Zwischenprüfungen. Und mein sehnlichster Wunsch war, einfach nur mit der Familie irgendwo ganz ruhig, ohne Schulbücher, ohne irgendwelche Anforderungen, die ich erfüllen musste, einfach zu sein.
Jetzt, Sie haben es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Sie haben kurz vor 50 noch mal etwas, eigentlich kann man sagen, Verrücktes gemacht. Sie haben noch mal eine Lehre gemacht.
Genau.
Warum das?
Weil ich mir das erste Mal eigentlich musste, 2-3 Jahre vorher die Frage stellen, was mache ich jetzt noch mit den Jahren, die ich noch eigentlich Vollzeit arbeiten kann. Die Kinder oder werden jetzt erwachsen. Ich habe immer sehr gerne gearbeitet und habe mir dann überlegt, ja, was mache ich jetzt noch mit den Jahren, die ich noch arbeiten kann.
Was haben Sie denn geschafft zu diesem Zeitpunkt?
Zu diesem Zeitpunkt habe ich in einem Altersheim geschafft, in einer WG, und dort Senioren betreut, WG-Stellvertretung gemacht, Mitarbeiter geführt. Wir haben auch Integrationsarbeitsplätze, die Leute betreut.
Also eigentlich ein guter Job und vor allem ein krisensicher, weil es werden ja alle älter und wir werden ja von dem her gesehen, oder? Gibt es ja da keinen Grund, zu sagen, jetzt muss ich noch etwas anderes machen.
Ja, aber das Ganze ist auch im Fluss wie alles zusammen. Es hat viele Veränderungen gegeben, es waren viele Veränderungen geplant. Und ich habe dann auch den Arbeitgeber gefragt, ja, wie sicher ist es, dass ich genau das, was ich dann gemacht habe, was mir sehr viel Freude gemacht hat, dass ich das auch noch mit 55 arbeiten kann und dann auch bis 3, 4, 65 arbeiten kann. Und da hat der Arbeitgeber auch müssen sagen, es ist ihre Veränderung, das weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht, was wir dir anbieten können in 5-6 Jahren. Und dann hatte ich das Gefühl, warum nicht mal schauen, was es sonst noch gibt. Mhm. Und dann hat die Tochter hat auch mal gesagt, ja, du redest Englisch, du redest Französisch, probier doch mal etwas im öffentlichen Verkehr. Und habe dann auf diesen Webseiten auch ein bisschen umgesucht. Und da war ein Informationsabend ausgeschrieben. Dann bin ich dort mal gelesen und hatte das Gefühl, ja, das klingt eigentlich schon noch spannend. Das wäre eigentlich auch mal noch etwas. Und das wäre, ich könnte wieder mal einfach Lehrling sein. Ich müsste nichts wissen. Ich könnte einfach hergehen und fragen und mir die Sache erklären. Und das hat mich dann gereizt. Und das Gefühl, das probiere ich.
Das erstaunt mich, weil eigentlich sind ja so Ausschreibungen für Lehrstellen oder so an eine höchste Altersgrenze gebunden. Da nicht.
Sie waren schon, aber ich denke...
Also, Sie waren drüber?
Ich war drüber, ja. Ich bin drüber. die Höflichkeit der Vorgesetzten hat es, glaube ich, verhindert, dass sie mich auf das Alter angesprochen haben. Sie haben mehr herausgespürt, ob ich irgendwelche Problematik gesehen, wenn ich die Ausbildung noch in Angriff nehme. Und da musste ich sagen, nein. Und ich musste sagen, dass ich ihnen bleibe. Also, wenn ich die Ausbildung mache, dann werde ich die restliche Zeit sicher für sie arbeiten, weil ich dann wahrscheinlich nicht mehr grosse Möglichkeit habe, zu wechseln.
Und, haben Sie sich dem verpflichtet? Also haben Sie etwas müssen unterschreiben, dass Sie bis zu der Pensionierung dort bleiben?
Also nicht gerade bis zur Pensionierung, aber das ist bei allen, also bei den Jüngeren so, ja, dass man sich verpflichten muss, für natürlich als Gegenleistung für die Ausbildung, wo man doch immerhin einen Lohnanteil hatte, der über einem normalen Lehrlingslohn ist, kann zurückgeben.
Dann sind Sie praktisch gleichzeitig in der Lehre wie Ihre Kinder?
Ja, genau.
3 Stifte daheim.
Genau.
Wie haben die Kinder reagiert, dass Mami plötzlich Mitstiftin ist?
Also sehr positiv, und das hat mich wirklich am meisten motiviert und aufgestellt. Sie haben immer wieder betont, wie stolz sie sind, dass sie das überhaupt noch machen. Und es war wirklich noch spannend, dass, wenn ich klönend und stöhnend bin, heimkam, wie sie dann die guten Ratschläge verteilt haben, wie ich mich soll organisieren und mich auf das Wesentliche konzentrieren soll. Rechtzeitig ins Bett gehen und schauen, ob ich schlafe.
Silvia Eschbach, Sie haben auch etwas Neues angefangen mit über 50. Sie haben vor 4 Jahren angefangen, Bücher zu schreiben. Und man hat gesagt, Ihr neuestes heisst «Bye bye Traumfigur». Ich kann fast nichts sagen zu dem Titel, der nicht anbiedernd tönt, aber ich sage es jetzt gleich. Sie sehen doch super aus, Sie haben eine ganz normale Figur. Wo ist das Problem?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein. Es ist ja, das Buch ist einerseits biografisch, aber andererseits hat es natürlich einen gesellschaftlichen Aspekt. Und der gesellschaftliche Aspekt ist, wie wir eigentlich von Magazin, von Facebook, von Instagram, von Online-Medien eigentlich immer geschönte Ideal präsentiert bekommen. Das heisst, all die Fotos, die wir sehen, sind ja alle sogenannte Photoshop. Das heisst, man bildet nicht die Realität ab, sondern wenn man dann die Models zum Beispiel auch live sieht, dann denkt man plötzlich, ja gut, die ist irgendwie eine Giraffe, 1,90 gross, 50 Kilo schwer, aber das Besondere ist halt bei den Models, dass man viel reinschminken kann und dass sie dann einfach toll aussehen.
Aber das wissen wir doch, das wissen wir eigentlich alle da, dass das nicht der Realität entspricht, ja. Und vor allem sie. Ja. Lässt man sich dann von dem neues Boxhorn jagen?
Also ich muss sagen, ich hatte einen langen Weg, bis ich mich akzeptieren konnte. Aber im Buch geht es eigentlich auch mehr darum, um junge Frauen, die all die geschönte Realität sehen und schon mit 12, 13 anfangen, Diät zu halten und sagen, ich bin zu dick und ich bin nicht schön genug. Und man weiss das zwar, dass photoshoppt wird, aber wir werden so bombardiert durch eben Magazine, Medien, Fernsehsendungen, dass man das ein paar Mal einfach vergisst und denkt, wenn die am Morgen aufstehen, die sehen vielleicht gleich aus wie ich, aber vielleicht 20 Kilo leichter. Und dass man sich das einfach immer wieder wie ins Bewusstsein holt. Es gibt eine Art Traumwelt und das ist auch okay. Also ich will sagen nicht, das ist schlecht. Mhm. Aber dass, wenn man zum Beispiel auch Kinder hat oder Teenager, dass man auch mit ihnen das diskutiert. Ich habe nichts gegen Sendungen wie «Germany's Next Topmodel». Ich meine, ich finde nicht gut Zensur, dass man das nicht machen und das. Aber was ich finde, dass man halt immer den Austausch sucht, auch mit jüngeren Leuten. Und da quasi wie sagt, das ist schön, aber denk daran, auch das ist eine geschönte Welt.
Jetzt habe ich das Buch gelesen. Und es ist keine Autobiografie, aber es ist doch über weite Strecken biografisch. Und sie hadert in diesem Buch auch mit ihrer Figur, die sich verändert hat, über genau. 50. Genau. Also es ist ein grosses Thema, wo sie so ein bisschen sagen, Gottfriedli, plötzlich bleibt die Schocke sitzen auf der Hüfte, die vorher irgendwie wieder weggeschmolzen ist, oder? Und es geht nicht mehr weg und so. Sie sind eine gescheite, erfolgreiche Frau und wagen sich an das Thema Figurproblem über 50. Kann man da nicht sagen, das kann einem doch wurscht sein?
Ja. Ich würde sagen, nach dem zweiten Stück Schwarzwälder ist mir dann auch wurscht. Nein, mir geht es wirklich darum, in meinem Buch ist ja die Problematik von zu dick oder zu dünn sein, nicht gefallen, mir selber, der Partner usw. ist vor allem mein jüngeres Jahresthema gewesen. Weil ich einfach immer das Gefühl hatte, ich bin zu dick, obwohl ich mindestens 10 Kilo leichter war als heute. Und es ist eigentlich eine Frage, wie gern hat man sich selber, wie viel Selbstbewusstsein hat man. Kann man sagen, und das hat nicht nur mit 50 zu tun, das hat bei mir schon früher angefangen. Ich habe meine Vorstellungen, das heisst jetzt nicht, dass ich in dem Buch zum Füllen auffordere und sage, esset, was ihr wollt. Ich denke mir, es gibt auch einen gesundheitlichen Aspekt, aber es soll Genuss im Leben möglich sein. Und Ich bin ein Genussmensch und ich musste das einfach mit der Zeit akzeptieren, dass ich auch gemerkt habe, irgendwann zwischen 40 und 50 habe ich gleich weiter gegessen wie vorher. Aber plötzlich, was sie vorher gesagt haben, ist das Zeug einfach geblieben. Und das ist eigentlich eine Erfahrung, wo ich denke, das ist noch recht seltsam. Es hat mich niemand darauf vorbereitet. Und aber als ich mit meinen Freundinnen und Freunden, es betrifft ja nicht nur die Frauen, mich austauscht habe, dann haben alle das Gleiche gesagt. Die Frauen sind in die Wechseljahre gekommen, haben ihre Schweißausbrüche gehabt, ihre Gewichtszunahme und haben die Welt nicht mehr verstanden. Und die Männer haben ja auch eine Art Wechseljahr, was sich vielleicht ein bisschen anders ausdrückt. Aber es ist halt wie immer im Leben, es gibt neue Situationen, was sie gesagt haben. Das Leben ist ein Fluss und man muss sich mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen. Und ich bin fast 20 Jahre im Bereich von sogenannten Lifestyle-Gesellschaftsjournalismus gsi, wo man natürlich viel von sehr jungen, schönen Leuten umgeben ist.
Also Sie haben die Heftchen rausgegeben, wo Photoshop die Models Giraffen gefeiert worden sind, kann man sagen, oder?
Ja, also ich habe weder bei der Vogue geschafft, noch bei sonstigen Hochglanzmagazinen. Ich habe bei der Schweizer Striede geschafft, bei der Annabelle, aber das ist 20 Jahre seither. Aber es stimmt natürlich schon. Darum sage ich, es gibt für mich kein Schwarz oder Weiss. Jeder Mann, jede Frau sollte für sich selber herausfinden, was stimmt für mich, was sind meine ästhetischen Ansprüche an mich selber. Also, man hat ja eine gewisse Eitelkeit und wo kann ich einfach sagen, das ist kein Thema, das überlasse ich jetzt wirklich den 30-Jährigen.
Silvia Eschbach ist einer von zwei Gästen heute im persönlich auf SRF 1 aus dem Schloss Oberhofen am Thunersee. Und der zweite Gast, das ist Brigitte Goldschmidt. Brigitte Goldschmidt, ich habe am Anfang erzählt, wie ich sie kennengelernt habe. Sie sind sozusagen jetzt frisch ab der Lehre Reisebegleiterin bei der BLS. Und ich habe mir gedacht, als ich sie dort erlebt habe, in dieser Ausnahmesituation, wie sie da den Ersatzbus geleitet haben, die ist sicher mal Pfadiführerin oder Bergführerin gewesen, oder? So ein weiblicher MacGyver, der mit einem Sackmesser und Instinkt die Leute aus jeder Situation herausredet. Stimmt der Eindruck ein bisschen?
Nein, das denke ich nicht. Aber ich denke, wir sind sehr viel schon reisen und es hat auch nicht immer so geklappt, wie es hat sollen. Und ich denke, für mich ist das wie zu einer normalen Welt geworden, dass es halt manchmal nicht so läuft, wie man das plant. Und je offener das man ist und flexibler dass man das probiert zu sehen, desto ringer geht das einem. Und ich hatte jetzt einfach das Glück gehabt, dass wir schon sehr viele solche Situationen hatten. Und dann ist das dann aus dem Bauchgefühl heraus entsteht nachher, wie ich reagiere.
Und jetzt laufen Sie als Reisebegleiterin durch so einen Zug durch und sehen irgendjemanden, der die Füße auf dem Polster hat. Sie sehen vielleicht jemanden, der rumpöbelt. Oder Sie begegnen Betrunkenen, die Sie provozieren. Haben Sie dort eine Philosophie, wie Sie mit solchen Situationen umgehen?
Während der Ausbildung habe ich, glaube ich, all meine Ausbildner wahnsinnig gemacht, weil ich sie immer wieder gefragt habe, und was sage ich denen? Wie reagiere ich denn? Was für ein Rezept gibt es? Und sie haben mir gerne gesagt, es gibt Käse. Das ist so situationsabhängig. Und mit der Zeit, mit der Erfahrung, lernt man dann mit dem umgehen. Und es ist wirklich so, jede Situation ist anders, jede Person reagiert anders auf einen. Und ich verlasse mich jetzt einfach auf mein Bauchgefühl.
Und dann werden Sie auch sehnlichst erwartet von gewissen Passagieren, oder? Die zum Beispiel finden, die Taschen dort müssen nicht auf den Sitz, jetzt muss ich stehen, weil der seinen Rucksack nicht abnimmt. Und dann warten wir, bis sie kommt und sagt, Sie sagen sie dem.
Ja, da probiere ich natürlich manchmal schon, die Leute in die Eigenverantwortung zu nehmen. Probiere sie zu motivieren, wenn das gerade sie stört. Und ich persönlich habe vielleicht das Gefühl, ja, für mich ist das nicht wirklich ein Riesenproblem. Dann probiere ich diejenigen Personen zu motivieren, doch ihren Ärger freien Lauf zu lassen. Und tue doch das denen gerade direkt selber sagen. Und dann könnt ihr da so ich-bezogen sagen, mich stört das jetzt, würdet ihr bitte
Und wie reagieren die Leute auf das, wenn sie so ein bisschen an Zivilcourage von jedem Einzelnen appellieren?
Die allermeisten sehen nachher das Problem nicht mehr als Problem. Und finden, es ist eigentlich gerade okay, wie es ist.
Ist also auch ein Rezept, wie man so eine Situation kann lösen kann, merke ich da, die funktioniert. Sie haben, wir haben es gesagt, noch mal angefangen mit Beruf in einem Alter, wo andere Lehrlingsausbildner sind. Sind Sie noch mal in die Lehre? Ist es schwierig für Sie? Sind Sie da wirklich mit 20-Jährigen wieder im Schulbank gesessen?
Ja, bin ich. Und, also schwierig war, mich wieder zu organisieren. Und wie lehre ich jetzt überhaupt? Und wie bringe ich all die Informationen irgendwie in meinen Kopf hin? Ich habe gemerkt, ich bin gar nicht mehr so flexibel im Geist, wie ich das gerne möchte sein. Aber wir hatten so eine gute Klasse. Und die Jungen haben anerkannt, dass ich wahrscheinlich mehr Lebenserfahrung habe und gewisse Sachen gelassener nehme. Und haben mir sehr geholfen, mich in dieser digitalen Welt, wo ich zuerst gemeint habe, ja, ich könne ein bisschen etwas, habe ich gemerkt, nein, ich verstehe überhaupt nichts von diesen Sachen. die haben ja aber gesagt, komm, Grossi, gib mir schnell das Telefon, ich tue dir gerade. Und das hat so ganz eine gute Stimmung und einen guten Austausch gegeben. Und ich habe das sehr genossen, auch zu sehen, was ist bei ihnen dran, was ist für sie wichtig. Es ist eine Generation zwischen uns. Mhm. Und hat mich wirklich wieder gebödelt. Und ich finde, das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
Silvia Eschbach, Ihr erstes Buch, das Sie geschrieben haben, heisst «Leonardo DiCaprio trifft keine Schuld». Es ist ein Buch, wo Sie über Panikattacken schreiben. Etwas, das Sie seit Teenager-Zeiten selber regelmässig erleben. Was passiert da?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, wer noch nie eine Panikattacke hat. Also, der Körper spielt einfach verrückt. Es kommt einfach ein Schwall von Hormonen, von Adrenalin. Man fängt an zu schwitzen, es wird einem schlecht, man hat Herzklopfen. Und das Unangenehmste ist wirklich, man hat eine Art wie eine Todesangst. Und es kommt eine Panik dazu und das Einzige, was man noch dann denkt, ist, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Jetzt muss ich Sie noch kurz korrigieren. Mhm. Also ich hatte eigentlich schon lange keine Panikattacke gehabt. Ich habe sie auch nicht für heute aufgespart.
Das ist doch eine Erleichterung.
ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe sie, ja, was Sie gesagt haben, schon seit ich ein Teenager bin. Mhm. Und habe natürlich viele Sachen versucht und habe jetzt für mich eine Lösung gefunden, wo ich sagen kann, ich weiss inzwischen, nach 1000 Mal, man kann nicht sterben, auch wenn es im Moment dann sehr unangenehm ist. Aber ich glaube, das gehört auch zum Älterwerden dazu, dass man gewisse Sachen an sich akzeptiert. Bei mir weiss man jetzt, es ist genetisch bedingt. Meine Mutter hat schon unter Panikattacken gelitten. Und ich habe einen Umgang damit gefunden.
Und was hat Leonardo DiCaprio mit all dem zu tun?
Ja, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Ich bin ja Journalistin von Haus auf und ich war für eine Zeitung in London an einem Interview mit Leonardo DiCaprio. Leider nicht alleine, sondern in einem Pulk von etwa 20 Asiatinnen, Asiaten, und also wir mussten in einem ganz vornehmen Hotel, Dorchester heisst es in London, auf den Leonardo DiCaprio warten. Es ist ein neuer Film rausgekommen von ihm und das war auch der Grund für das Interview. Und wie die grossen Stars halt so sind, wir haben gewartet und gewartet. Es hat nichts zu essen gegeben, nichts zu trinken. Der Raum war abdunkelt mit Vorhängen. Und es war mir schon recht geschmucht, weil es war morgen gewesen und ich hatte einen tiefen Blutdruck.
Und nichts gegessen.
Und nichts gegessen, genau. Und dann, nach etwa 2 Stunden Warten, haben wir dann dürfen, immer so 5 Journalisten miteinander in den Raum rein, wo Leonardo DiCaprio gesessen ist, mit Kate Beckinsale, das ist auch eine Schauspielerin. Und ich bin in den Raum reingelaufen und habe gedacht, okay, alles jetzt. Nur keine Panikattacke. Und normalerweise ist ja genau das, wenn man denkt, das darf nicht sein, oder? Dass ich dann plötzlich gemerkt habe, um Himmels Willen, ich komme Herzrasen über, mir bleibt die Luft weg. Und ich bin in den Raum rein, es hat so Stühle gehabt, ich konnte mich an einem Stuhl noch festheben und bin gekippt. Und da muss ich sagen, ich bin noch nie bei einer Panikattacke gekippt, weil das Adrenalin, das pumpt, verhindert eigentlich, dass man ohnmächtig wird. Aber ich denke, die Aufregung, die Schwäche, das Nicht-Essen. Also, ich bin da hingesunken. Und als ich die Augen wieder aufgemacht habe. In was für Augen habe ich geschaut? In die Himmelblauen von Leonardo DiCaprio. Und er hat Deutsch können. Er hat eine deutsche Mutter, eine deutsche Großmutter. Und er war wirklich sehr, sehr freundlich. Es war mir natürlich oberpeinlich, weil die Asiaten sind dann auch. Und dann habe ich gedacht, ich hätte das inszeniert. Und ja, und er hat dann zu mir gesagt, oh, geht es Ihnen gut? Was fehlt Ihnen? Und ja, also im ersten Moment habe ich gedacht, bin ich jetzt schon in anderen Gefilden. Aber es war dann wirklich so, im Moment, ich erzähle es jetzt gerne im Nachhinein, weil es ist wirklich eine gute Geschichte. Aber es war mir schon sehr, sehr peinlich gewesen und ich habe dann auch sehr schnell mich wieder gefasst und gesagt, ja, ja, sorry. Und das ist dann alles nahtlos weitergegangen. Aber also der Moment, wo ich aufgewacht bin und der Kopf über mir ist der Leonardo DiCaprio gewesen, der wirklich so blaue Augen hat wie im Kino, ist also nicht schlecht.
Eine filmreife Geschichte im persönlich auf SRF 1. Von Silvia Eschbach und bei mir ist auch noch Brigitte Goldschmidt. Brigitte Goldschmidt, machen wir einen Gump zurück in die Vergangenheit, ins Teenageralter. Sie sind in Sigriswil aufgewachsen, hier in der Region. Sie haben zwei Brüder, der Vater war Handwerker, die Mami zu Hause und Teilzeit gearbeitet. Und Brigitte hat nach der Schule eine Lehre als Drogistin angefangen. Wie ist denn zu diesem Berufsentscheid gekommen?
Ich habe als Schüler, und das ist hier in der Region gebräuchlich, einen Wochenplatz gehabt.
Ein was?
Ein Wochenplatz. Das heisst, ich bin am Mittwochnachmittag oder am Samstagnachmittag in Käsig helfen, für ein bisschen Sackgeld zu verdienen. Mhm. Und die Jugendlichen, das war üblich gewesen, dann zumal, und es gibt auch heute noch sehr viele, die das machen. Während der Schulzeit, also bis in die 9. Klasse. Ich bin zur Schule, also eigentlich wollte ich Krankenschwester lernen, hat das nicht können, weil ich Allergien hatte. Und habe gefunden, jetzt gehe ich mal einfach in die Welt. Ich bin ein Jahr auf einem Bauernhof in der Westschweiz und habe nicht so recht gewusst, was ich will. Und dann hat die Drogistin oder die Drogeriebesitzer von Sigriswil meine Eltern mal im Dorf gesehen und gesagt, wir haben nächsten Sommer noch eine Lehrstelle frei. Oder im April, dann hat man noch im April angefangen. Hat nicht eure Tochter Interesse, diesen Beruf zu lernen? Wir kennen sie noch von der Käse nachher. Mhm. Und meine Eltern haben gefunden, das ist eine gute Idee. Sie weiss ja nicht, was sie will. Sie haben mir angeleitet und gesagt, wenn du nicht einen anderen Plan hast, dann finden wir, ist das eine gute Idee.
Mhm. Und dann sind sie also so fernmündlich quasi, sind sie in die Drogistenlehrerin geschwätzt worden.
Und es ist gut, habe ich es nicht gewusst im Voraus, was es alles braucht, weil wahrscheinlich hätte ich sonst Reis ausgemacht.
Aber sie haben dann also die Lehre beendet und gegen das Ende dieser Lehre auch ihren Mann kennengelernt.
Genau, ja.
Wie ist das gegangen?
Also, ich bin dann noch zeitweise noch mit einer Kollegin klettern. Wir haben ein Sommercamp gemacht, wo wir im Sustenpass einen Kletterkurs gemacht haben. Da ist er das erste Mal, habe ich ihn dort getroffen, in diesem Camp. Aber da haben wir irgendwie noch nicht näher uns lernen können. Und in der Drogistenklasse, wo ich war, war seine Schwester. Und das haben wir dann anschliessend herausgefunden. Und wir haben dort auch gewichtelt. Und dann haben sie hat dann mir etwas schenken und wir hatten daheim keine Badewanne. Und dann hat sie mir
Badesalz?
Nicht Badesalz geschenkt, sondern mal einen Abend bei ihnen zu baden daheim. So bin ich halt, dann mal im Winter, als es kalt war, habe ich den Gutschein eingelöst und gesagt, so, jetzt heute Abend möchte ich gerne baden. Samstagabend, ich bin zu ihnen nach Hause gegangen, in ein Badzimmer belegt und gebettelt.
Aber alleine?
Ja, ja.
Und dann sind wir dann neu ausgegangen, natürlich, am Samstagabend. Und dann kam ihre Brüder natürlich auch mitgekommen. Und dann haben wir da plötzlich wieder von diesem Bergsteigerlager. Und ja, von dann an sind wir da etwa zusammen in Ausgang gegangen.
Und dann haben sie geheiratet, wenn man das Ganze ein bisschen abkürzt. Wir sind da im Schloss Oberhofen am Thunersee. Und, also im Moment sieht man da eine Hochzeit ums andere. Quasi. Ein Gar mit Brut und Bräutigam und einen Haufen Gäste. Schöne, klassische, traditionelle Hochzeiten. Die haben sie nicht gehabt. Und die haben sie bewusst umtriebelt. Wieso denn das?
Ja, ich glaube, das war ein bisschen meine Form von Rebellieren als Jugendliche oder Junge. Ich finde Tradition, gerade jetzt finde ich sie wieder sehr interessant und finde es wichtig, dass man Tradition und Kultur pflegt. Dann aber, ich war 28, 29, habe ich das überhaupt nicht cool gefunden, Tradition. Und Tradition hat vorgesehen, dass man halt im Dorf heiratet, dass man Spiele macht nachher für Gesellschaftsunterhalt, dass man irgendeine Garfahrt macht oder eine Schifffahrt macht. Und das hat meinem Mann und mir gar nicht entsprochen. Und so haben wir uns entschieden, dass wir ein Jahr bevor dass wir heiraten wollten, haben wir den Eltern zum Geburtstag hat jedes ein Sparsäuli bekommen und gesagt, sie dürfen dann mit uns mal eine Woche in die Ferien. Sie haben es aber voneinander nicht gewusst, also die Schwiegereltern haben nicht gewusst, dass meine Eltern auch so ein Sparsäule bekommen haben. Und haben gesagt, im März gehen wir eine Woche zusammen in die Ferien. Und haben eine Woche vorher gesagt, dass die Ferien nicht Skiferien sind und auch nicht Wellnessferien, sondern die sind in Amerika, in Nevada, in Las Vegas. Und dass wir dort gingen heiraten. Und dass sie sehr gerne dürfen bei diesem Fest dabei sein, wenn sie das wollen. Aber wenn das für sie so nicht stimmt, dann ja, gingen wir alleine halt heiraten.
Hat es denn gestimmt für die Eltern?
Ich denke, also jetzt meine Schwiegereltern waren sehr gewohnt vom Reisen her. Und von dem her haben sie sich natürlich gefreut auf eine weitere Reise. Und für meine Eltern war es sicher eine ganz schwierige Situation, weil sie noch nie im Ausland waren. Also, wir waren zweimal in Italien in den Ferien. Aber sonst sind sie eigentlich verwurzelt mit der Schweiz und da immer. Und das war sicher sehr schwierig, weil es halt auch nicht dem Ideal oder dem Bild entsprochen hat, wie die Tochter heiraten sollte. Und das ist sehr eine kurze Zeit, wenn man das vernimmt an einem Samstag und eine Woche später sollte man dann im Flieger hocken. Wenn man dann zurückkommt, ist die Tochter dann schon verheiratet. Wir haben aber als Gegenleistung natürlich im Sommer ein grosses Fest gemacht auf einer Alp, eine Hütte, wo wir dann alle eingeladen haben, die wollten kommen. Sie konnten einladen, wer wollte. Wir haben dort einfach das Grillfest gemacht mit Übernachten und das Morgenessen. Und ich glaube, das war dann auch wichtig, dass man hier auch noch ein Fest gemacht hat. Aber halt nicht in Weiss und ohne Garfahrt und Schifffahrt.
Silvia Eschbach. Sie sind schon lange, über zwei Jahre zusammen fast, mit Ihrem Lebenspartner zusammen, also jetzt Mann, und haben vor gut zwei Jahren geheiratet. Also ich will nicht despektierlich sein, aber was gibt es denn für einen Grund, wenn man schon glücklich jahrelang miteinander eine Beziehung hat, ohne geheiratet zu sein, um dann doch noch den Trauschein zu holen?
Also wir haben es nicht müssen heiraten. Was aber gar nicht so abwegig wäre, weil meine Mutter hat mich mit 47 bekommen. Also es war eine Spätgebärende. Nein, ich kann wirklich sagen, der Mann, den ich habe, Hans-Peter, das ist der Beste, den ich mir vorstellen kann. Und ich glaube, nach 22 Jahren Beziehung kann ich das auch so unterschreiben. Und, aber wie viele, oder ich würde sagen fast jede Beziehung, ist auch diese Beziehung halt mal ein bisschen auf und ab gegangen. Eine gewisse Zeit. Wir hatten mal eine Trennung gehabt, auch. Ich war mal mit einem relativ viel jüngeren Mann zusammen, gewesen, drei Jahre. Aber wir haben wieder zusammengefunden. Und ich glaube einfach, dass wenn man viel Höchst und Tiefes erlebt hat und immer noch sagen kann, das ist der beste Mann, und ich bin immer noch verliebt in ihn, nicht immer gleich, Aber immer wieder muss ich sagen, als romantischer Mensch, wo ich doch bin, habe ich einfach gefunden, ich will jetzt eigentlich mit allen Freunden, mit meiner Familie, die auch mit mir durch alle Zeiten gegangen sind, und auch mit dem Hans-Peter, will ich das wie feiern und besiegeln. Weil alle haben gesagt, ja, ihr heiratet jetzt sicher wegen der Absicherung und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also erstens mal, welche Absicherung? Für das müssen wir Geld haben. Also ich meine, viel Geld haben. Und das andere ist, was wir uns ein bisschen zu wenig überlegt haben, war die Heiratssteuer im Kanton Zürich. Also wegen dem muss man nicht heiraten. Aber es ist schlussendlich doch ein romantischer Akt gewesen, wo wir dann auch gefeiert haben. Wir haben auf dem Standesamt geheiratet und nachher aber in Südfrankreich am Strand, in einem Strandfest. Und das habe ich mir eigentlich, schon seit ich eine junge Frau bin, habe ich immer gedacht, wenn ich einmal heirate, also das Gleiche, wie Sie gesagt haben, Brigitte, dann nie das klassisch Traditionelle, sondern ich hatte einfach das Bild vor Augen von einem Fest am Strand, unkompliziert, mit Freunden, ohne grosses Gelage. Und so war es auch. Und darum kann ich wirklich sagen, meine Heirat war nach 22 Jahren eine Liebesheirat. Und ja, und hat auch so ein romantische Mädchen in mir rein, auch wieder so geweckt. Und ich muss sagen, ich habe es also nicht bereut, auch wenn ich meinen zweiten Hochzeitstag am 15. Juni vergessen habe. Was eigentlich nicht für mich spricht. Meine Trauzeugin hat mir auf Facebook gratuliert. Und ich habe gedacht, zu was gratuliert mir die? Und auch mein Mann hat es so da, als würde er sich nicht daran erinnern. Und ich habe dann gedacht, gut, ich sage jetzt nichts daheim. Ich mache ihm auch kein Geschenk. Ich schreibe ihm vielleicht ein Kärtchen. Und dann hat er gesagt, ja komm, wir gehen doch zu Nacht essen. Und wir gehen viel auswärts essen. Und dann plötzlich hat er gesagt, gell, wir haben Hochzeitstag heute. Und dann habe ich gesagt, ja, das weiss ich schon lange. Und habe dann mein Kärtchen rausgezogen und habe es ihm gegeben. Aber ehrlich gesagt, ich war so im Trubel gewesen, halt auch mit dem neuen Buch und auch mit meiner journalistischen Arbeit, dass ich es einfach vergessen habe. Ich werde das jetzt nicht als schlechtes Zeichen.
Aber gut gerettet.
Gut gerettet, genau.
In Ihren Büchern erfahrt man auch, Silvia Eschbach, dass Sie eigentlich Kindergärtnerin gelehrt haben, weil rund um Sie herum die Leute das Gefühl hatten, Silvia kann es so gut mit Kind, das ist ihre wahre Berufung. Sie waren dann aber nicht lange Kindergärtnerin. Ist eben doch nicht der Traumberuf gewesen.
Also, das klingt jetzt alles ein bisschen geschönt. Der Fakt war, ich bin aus der Mittelschule rausgeflogen, weil ich gerade mal vielleicht 3 Monate eine Revoluzzerphase hatte und mich einfach dem Lehrer verweigert habe. Und mein armer Vater, er war Professor für Mathematik und Geometrie. Und er war am Technikum Winterthur und hat einfach nicht verstehen, dass seine beiden Töchter, auch meine ältere Schwester, alles, was mathematisch, naturwissenschaftlich ist, einfach absolut versagt hat. Das heisst, er hat alle Monate mal zum Rektor von der Mittelschule. Und damals war ein Rektor halt nur ein Rektor gewesen, oder? Und mein Vater hat sich so klein gemacht mit Hut und hat dann so klein versucht, ihm zu sagen, ich hätte ja andere Qualitäten, aber das ist einfach nicht angekommen. Sprich, meine Eltern haben mich aus der Schule nehmen, weil ich, glaube ich, zweimal hintereinander provisorisch versetzt worden bin. Ich bin dann in eine Privatschule gegangen, ein halbes Jahr. Und eigentlich nicht weiterkommen. Und dann hat man gesagt, ja gut, was kann das Kind, oder? Aber das Kind war ja eigentlich auch schon 18 und hätte eigentlich nichts Liebes machen als die Schauspielschule. Aber meine Eltern haben gesagt, kommt gar nicht in Frage. Die Generation, zuerst lehrst du einen richtigen Beruf. Und da ich es gut konnte mit Kind, hat es dann geheißen, jetzt machst du mal eine Aufnahmeprüfung in ein Seminar. Das habe ich gemacht. Ich habe auch 2 Jahre nach einem Kindergarten gegeben. Ich habe Kinder immer noch gern, obwohl ich keine habe. Oder vielleicht gerade darum. Und ja, und nachher ist halt meine zweite Leidenschaft dann zum Zug gekommen, nämlich Schreiben. Und ich wirklich muss sagen, das sind die einzigen guten Noten, die ich je hatte in meiner schulischen Karriere. Und ich war ein halbes Jahr in Italien, zum Italienisch lernen, bin zurückgekommen und habe eine Annonce gesehen, im Landbot in Winterthur, wo eine Journalistenpraktikantin gesucht hat. fürs Radio. Und ich bin dann zum Radio gegangen, zum Lokalradio, habe dort 3 Jahre Journalistenausbildung gemacht und habe gemerkt, jetzt habe ich wirklich meins gefunden. Mhm. Und meins ist einfach Journalistin sein, Kommunikation, Leute treffen, interviewen. Und dann hat es für mich gestimmt und dann bin ich die nächsten 30 Jahre jetzt auf dem Weg geblieben.
Und haben auf dem Weg auch viel, viel Erfolg gehabt, das dürfen wir sagen. Brigitte Goldschmidt, wir haben gehört, Sie haben geheiratet in Las Vegas und nachher Sie gesagt, das war so ein bisschen Rebellion, weil wir nicht ganz so wollten, wie alle erwartet haben. Aber nachher ist es ja gelaufen wie auf Schiene. Sie haben einen guten Job gehabt, Ihr Mann hat einen guten Job gehabt. Sie haben ein Häuschen gekauft, Sie haben 2 Kinder bekommen, 2 Herzige. Alles genau so, wie man sich's vorstellt. Und dann wandern Sie auf Amerika aus. Verkaufen das Häuschen, packen die Kinder und ziehen los. Was hat Sie dort geritten?
Ja, das ist jetzt schwierig noch zu sagen. Nein, also ich denke,
ist der amerikanische Traum gewesen, oder was ist es gewesen?
Nein, ich glaube, es ist nicht wirklich der amerikanische Traum gewesen. Es ist so gewesen, dass mein Mann und ich wirklich seit, dass wir uns kennt haben, alle Jahre sicher 3 Wochen mal mit dem Döfsi unterwegs gewesen. Wir sind auf Amerika reisen. Mein Mann hat beruflich, aber auch in den nordischen Ländern noch zu tun gehabt. Ist auch mal in Schweden noch ein bisschen gewesen. Und da haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, es wäre doch einfach spannend, auch zu sehen, wie sie an anderen Orten leben. Mhm. Und beim Reisen trifft man schon viele Leute, aber wirklich den Puls spüren, wie ist es denn, wenn man dort lebt, merkt man, glaub, erst, wenn man wirklich dort lebt. Und dann haben wir uns darum da, für Arbeitsbewilligungen zu bekommen. Und hey, du einfach das Glück gehabt. Oder? Ja, also wir haben zuerst mal selber probiert, jetzt gerade für Amerika. Und das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir über eine Agentur noch probiert. Und das hat dann sofort geklappt. Also, das ist ja über die Verlosung, wo man dann die Green Cards gewinnen kann. Und haben dann so eine Green Card bekommen, beide zusammen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, ja, wenn wir jetzt die schon haben, dann müssten wir es eigentlich auch wirklich ausprobieren. Und das war sehr ein langer Prozess gewesen. Also es ging ein paar Jahre gegangen und ist für uns, wir haben einfach gesagt, wenn es klappt, ist gut. Und wenn wir keine bekommen, dann haben wir ja ein schönes Leben hier auch. Also es war nicht, weil es uns hier nicht gefallen hat. Uns gefällt es in der Schweiz sehr gut.
Und wie hat Ihr Umfeld reagiert, wo Sie gesagt haben, beide wollen, wir wandern die jetzt aus?
Ja, ich denke, die Jüngeren, die haben das auch cool gefunden. Und es ist für ganz viele ist es aber auch wirklich ein Schock gewesen. Eben, wenn man doch schon alles hat, warum tut man das alles aufs Spiel setzen? Und wir haben ja selber nicht gewusst, was uns erwartet.
Ein Kind sind 4, 7, etwa in diesem Alter gewesen. Ja. Einfach begeistert gewesen jetzt auf das Amerika und alle Spielkameraden zurückzulassen.
Für sie war es sicher schwierig gewesen, überhaupt zu begreifen, was es ist. Für sie war es mehr so gewesen, ja, jetzt gehen wir auch irgendwo in die Ferien. Sie haben ja nicht das Zeitgefühl. Und sie haben natürlich schon auch mitbekommen, dass von verschiedenen Seiten natürlich das schon in Frage gestellt wurde. Jetzt gibt man das alles auf. Mhm. Und was ist denn, wenn es denn nicht klappt? Und was passiert denn? Und wir haben einfach immer wieder nur können sagen, dass wir nichts riskieren würden, was uns im Leben wirklich schaden, also schaden körperlich würde schaden, dass wir wirklich alles daran setzen, dass es uns weiterhin gut geht. Und wir haben dann so wie einen Familienrat gemacht und gesagt, wir gehen ein Jahr müssen sie mit uns einfach mitkommen und nicken und einfach mal schauen, wie es ist. Und nach einem Jahr hocken wir zusammen und wenn eins aus der Familie sagt, das kann ich gar nicht, das gefällt mir nicht, dann gehen wir zurück, die ganze Familie, und zwar ohne Wenn und Aber.
Also hat auch die 4-Jährige, 7-Jährige, die haben eine Stimme gehabt in dieser Familiensitzung.
Genau.
Sie sind 7 Jahre geblieben, also nehme ich an, hat die Sitzung stattgefunden nach einem Jahr?
Die hat alle Jahre stattgefunden und wir haben das immer wieder neu angeschaut, wie stimmt das für jedes, ist das noch so, wie wir leben wollen und ja, so lange ist es gut gegangen.
Sie sind im Mittleren Westen. Nicht auf New York oder auf San Francisco, sondern in the middle of nowhere, sage ich jetzt mal, von Europa aus gesehen. Warum um Gottes Willen dort hin?
Also Traumdestination wäre ganz sicher irgendwie San Diego oder San Francisco oder so gewesen. Aber wir haben es dann wirklich genauer angeschaut und gesehen, dass das Geld, das wir haben, hat gelangt, San Diego für eine Zweizimmerwohnung. Im Mittleren Westen haben wir ein grosses Haus mit Land bekommen für das Geld. Plus die Sprache war natürlich auch ein grosser Faktor. San Diego ist natürlich ein Riesenteil
Spanisch.
Mhm. Und das haben wir das Gefühl gehabt, das ist für uns wie für Kinder doch eine grosse Herausforderung, weil sie gerade zwei neue Sprachen ausgesetzt sind. Plus Grossstadt. Ja, es hätte ganz viele Sachen gegeben, die schwieriger wären. Es wären Privatschulen gewesen. Hätten wir das finanziell stemmen oder nicht? Und der Mittlere Westen ist einfach wunderbar, ist familiär, ist, man hat viel Platz, man ist sehr respektvoll. Die öffentlichen Schulen sind grandios, sind sehr, sehr gut dort. Und das hat nachher hat mein Mann angefangen zu suchen, ja, was könnte ich denn arbeiten? Hat so die verschiedenen Firmen geschaut in den USA, was gibt es für Möglichkeiten? Und hat eigentlich seinen Traumjob oder seine Firma gefunden.
Vom Maschinenbau her gekommen, glaube ich. Ja. Und er hat dann eben, wie Sie sagen, einen Traumjob gefunden. Und Sie sind Hockey-Mom geworden. Das heisst, die Übersetzung, Sie sind, haben Ihre Kinder umgekehrt. Kann man sagen, oder? Weil in Amerika weite Distanzen und die Kinder sollten nicht unbegleitet unterwegs sein bis zu einem gewissen Alter. Ist denn das für Sie auch der amerikanische Traum gewesen? Oder hat es dort irgendwo einmal ein bisschen eine Krise gegeben, wo Sie gedacht haben, was mache ich da schon für meine Kinder?
Also am Anfang, die ersten zwei Jahre, habe ich ja mich einfach auseinandergesetzt, was ist hier, wie lebt man da? Das ganze Schulsystem probieren lernen zu kennen, das Einkaufen, wenn man vor einem Regal steht und dort sind einfach 50 verschiedene Orangensäfte und man sollte sich für einen entschliessen. Oder man will Cornflakes und man hat einfach reihenweise verschiedene Cornflakes, bis ich dann mal jede Schachtel gekehrt habe und wusste, welche das ich dann will. Nein, ist halt auch schon eine gewisse Zeit vergangen. Und das hat mich wirklich spannend gemacht, am Anfang. Einfach überhaupt zu merken, wie leben da die Leute, was ist wichtig, was ist unwichtig, wie funktioniert es. Und nachher hatte ich dann schon plötzlich das Gefühl gehabt, okay, jetzt, was mache ich jetzt? Mhm. Und habe angefangen nachher als freiwillige Arbeiterin in der Schule, in der Bibliothek. Und über das bin ich nachher auch in die Schulküche gekommen und habe angefangen, in der Schulküche zu arbeiten. Und das war dann für mich auch wieder sehr spannend, weil das sehr viele verschiedenartige Leute dort hatte. Und wie verschieden dass die auch gelebt haben, was die für einen Hintergrund haben. Und was mich immer fasziniert hat, die Zufriedenheit, die sehr viele an den Tag gelegt haben, obwohl sie eigentlich wirklich ein Herzleben haben gelebt, wo mit ja, halt mit sehr wenig wirklich sehr zufrieden waren. Und das hat mich sehr fasziniert, ja.
Und jetzt sind Sie fest und für immer zurück in der Schweiz oder nagt das Fernweh noch ein bisschen bei jemandem bei Ihnen in der Familie?
Ja, das probieren wir noch herauszufinden. Das ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Wir haben Familienmitglieder, die sicher sehr gerne sehr gleich wieder gehen würden. Und für mich jetzt, wo ich halt gerade eine neue Ausbildung gemacht habe, ist es im Moment keine Frage. Ich fühle mich im Moment gerade sehr wohl und bin zufrieden und will da gerade im Moment nichts ändern, aber ich weiss nicht, was in zwei Jahren ist.
Das ist gerade so ein schönes Blick in die Zukunft, so ein bisschen ein Abschluss von diesem Gespräch gewesen, Brigitte Goldschmidt. Ich will zu Silvia Eschbach und will fragen, so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Wenn Sie sich überlegen, wo bin ich die nächsten paar Jahre, gibt es da Zielsetzungen, Vorstellungen?
Ja, das ist so eine Sache mit den Vorstellungen. Ich habe mir eigentlich mein ganzes Leben immer vorgestellt, quasi, wenn ich dann so alt bin, mache ich das und das. Und dann habe ich einfach gemerkt, das Leben hat wie eine Eigendynamik gehabt. Und eigentlich alle Sachen, die ich gesagt habe, zum Beispiel, die passieren mir nie. So als 20-jährige Nase weiss, die sind mir durchs Band alle passiert. Und darum habe ich dann mal aufgehört, Pläne zu machen, weil Ich habe wirklich gemerkt, ich bin der Typ, der gerne im Moment lebt, der versucht, die Sachen zu geniessen, jetzt wie heute, eine neue Erfahrung und von dem dann auch ein bisschen zu zehren. Und natürlich gibt es Sachen, die ich noch möchte machen. Ich würde auch gerne mit meinem Mann noch reisen gehen, auch nach Amerika. Ich würde gerne weiter Bücher schreiben. Also alles Sachen, die ich mir vorstellen kann, aber ich fixiere mich nicht mehr auf irgendetwas, sondern für mich ist eigentlich, ich glaube, das geht vielen so, wenn man ein gewisses Alter hat, gewisse Schicksalsschläge erfahren hat, traurige Momente, schöne Momente, denke ich mir, das Leben zu leben, so wie es im Moment ist und vielfach etwas Schönes rauszuholen, das ist für mich wichtig. Was ich nicht mehr habe, ist der perfektionistische Anspruch, dass ich sage, ich würde gerne die Schönste, die Beste und die Lustigste sein, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt immer eine, die schöner, besser und lustiger ist. Und ein bisschen Bescheidenheit auch in dem Sinn, dass ja, ich habe, wie man sagt, karrieremäßig sicher viel erreicht. Und ich kann auch mal in die zweite Reihe zurückstehen. Ich muss nicht mehr überall Chefin sein. Ich habe mein Glück jetzt mit den Büchern gefunden. Und ich bin froh, wenn es so weitergeht. Und ich aber trotzdem immer wieder neue Sachen kann erfahren, darf erfahren und mich auch in gewisser Hinsicht weiterentwickeln. Aber ich schätze das, was ich kann. Und das war vielleicht mit 30 noch nicht so gewesen.
Wunderbar, einen Sonntag so können aufzuhören. Das war es von persönlich aus dem Schloss Oberhofen. Mir hat es wahnsinnig Spass gemacht. Ich möchte meinen beiden Gästen danken, dass wir in ihr Leben hineinschauen, dass wir hören durften, was sie sich für Gedanken machen und was sie für Pläne haben für die Zukunft. Wir wünschen ihnen alles Gute, drücken Daumen, dass das alles so kommt. Besten Dank Brigitte Goldschmied und Silvia Eschbach. Einen schönen Sonntag miteinander.
Die Sendung «Persönlich» war es und zu Gast bei Daniela Lager war Silvia Eschbach. Sie ist Autorin und Kolumnistin und Brigitte Goldschmidt, Zugsbegleiterin der BLS. Die ganze Sendung ist aus dem Schloss Oberhofen am Thunersee gekommen und dank Severin Bucher und Daniel Durrer haben wir die Sendung auch gehört. Sie haben nämlich auch Technik gemacht. Die nächste Sendung die kommt aus dem Hotel «Drei Könige» in Einsiedeln. Beim Christian Zeug ins Gast ist Maja Brunner, Sängerin, und der Hans-Peter Duttle, er ist Reisende. Und wenn ihr findet, oh, das wäre jetzt aber schön, in das Hotel Drei Könige in Einsiedeln die Sendungen zu schauen, macht das. Die Türöffnung ist jeweils um 9 Uhr, die Sendung fährt um 10 Uhr an, der Eintritt ist frei und es ist keine Sitzplatzreservation möglich. Also einfach kommen, heransitzen, wir finden dann irgendwann schon Platz für euch alle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.